Ja, das ist das Schöne, dass man hier vorne immer das Ding abnehmen darf. Ne? Ja. Ja, nee, eine Übertragung oder sowas habe ich jetzt nicht. Ich war auch überrascht, was für ein Thema kommt. Der Heinz sagte ja vorhin, er ist gespannt, was kommt. Ich hatte eigentlich was ganz anderes gedacht und habe das auch bis gestern Abend kurz nach sechs gedacht. Da war ich aber beim Training und während ich so vor mich hinschwamm, kam mir der Gedanke, mach ein ganz anderes Thema, nämlich Barmherzigkeit. Und deswegen reden wir einmal über Barmherzigkeit. Das ist etwas, was ich feststelle, was eigentlich ein ganz großes Thema für uns sein müsste. Denn Corona hat eine Menge gemacht mit uns. Ja, also es gibt jetzt voll durchdigitalisierte Gemeinden. Da haben wir eine Menge gelernt. In Dortmund sind wir, also in der Innenstadt, sind wir von CDs, von den Vorträgen jetzt umgeschwungen auf Filme, weil wir eben die Zoom-Übertragung aufzeichnen und beziehungsweise immer nur diesen Ausschnitt, wo der Prediger drauf ist, aus Datenschutzgründen. Aber jetzt kann man halt Filme gucken. Das hatten wir, also ich glaube, wenn man das vor zwei Jahren vorgeschlagen hätte in der Brüderstunde, das hätte einen mittleren Aufstand gegeben, aber da haben wir es. Ne? Auch sonst Konferenzen digital und so, also das hat eine Menge bewirkt und eine Menge Fortschritt auch gebracht. Es hat aber auch eine Menge Disharmonie gebracht. Man merkt das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch war, wenn eine neue Verordnung rauskam und ihr überlegt habt vielleicht, ob ihr den Gottesdienst anders gestalten wollt. Bei uns ist gerade eine Überlegung wieder, jetzt mit der neueren, etwas offeneren Corona-Schutzverordnung auch die Gemeindestunden wieder mehr zu öffnen. Das bringt jedes Mal, sag mal, einen längeren Abend mit sich, ja, wo man wirklich sich darauf besinnen muss, dass die Jahreslosung ja darum ging, dass wir barmherzig sein sollen, gerade auch im Umgang miteinander. Und das ist halt sehr schwierig. Ich habe gesehen bei euch auf der Homepage, ihr predigt jedes Jahr zur Jahreslosung, wir auch. Aber es war so, dass Mitte des Jahres der Helme das schon mal aufs Herz gelegt hat, da eine Fortsetzung zu machen. Und ich hoffe, ich mache auch für euch hier jetzt eine Fortsetzung, dass nicht die Gedanken alle schon mal gesagt wurden. Ja, neben dem, was ich schon gesagt hatte, dass es manchmal ja sehr unbarmherzig zugeht, wenn wir miteinander sprechen, wie man mit Corona umgeht, wie man mit der Maske umgeht und so weiter, merken wir das ja auch im Alltag. Ihr wisst, ich bin bei einer Versicherung beschäftigt, im Außendienst, im betreuenden Außendienst, habe also nicht direkt mit Kunden zu tun, sondern mit Agenturen, Maklern und so weiter. Und bei uns ist es so, dass wir vor einiger Zeit mal wieder eine Tagung hatten, so live und in Farbe. Denn es gab bei uns natürlich einen Firmenkrisenstab und da war es auch so, es gab A- und B-Schichten in der Firma, dass sich nicht so viele Leute begegnen. Homeoffice sowieso ist ja bei einer Versicherung auch relativ easy, alles auf Homeoffice umzustellen. Und so kam man jetzt drauf, wir machen mal wieder eine Tagung. Es durften nie mehr als 9 Leute an einem Ort sein, deswegen hat man das so ein bisschen verteilt. Insgesamt ist es so, dass wir aber seit 2019 einen Verjüngungskurs in der Firma machen. Es gibt also eine Unternehmensberatung, die da ist, es gibt neue Managementmethoden und ja, es betrifft jeden Vertriebsbereich. Die haben einen neuen Firmensprech eingeführt. Ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe gehört, bei der Bahn, hat Jochen mir nachher gesagt, da gab es das auch schon, die kennen das schon. Also wir führen einen Change-Prozess durch. Das ist, es gibt also jetzt eine neue Management-Methode und die nennt sich Lean Six Sigma. Sagt einem überhaupt nichts. Ja? Und die Leute, die daran teilnehmen, die sind zurzeit, haben zu Anfang ein Green Belt. Kennt man aus dem Karate, ein Green Belt. Wenn die ein bisschen mitgemacht haben, werden die Yellow Belt, dann werden die Blue Belt und die ganzen Leute arbeiten in Agile-Teams. Wir haben New Work, wir haben ein Sounding Board, das ist, wenn man sich beschweren möchte, dann landet man beim Sounding Board. Ja, und aus den Joe Fixen, die es früher gab, wurden Weeklies, Dailies, Monthlies und so weiter. Naja, und wie gesagt, im Juni gab es diese erste persönliche Tagung seit Januar 2020. Und wir waren auf 9 Hotels verteilt in Deutschland und es gab eine Konferenzschaltung, ähnlich wie hier. Der Fernseher, also der ist klein dagegen, was bei uns dann vorne drin stand, so ein Riesenteil. war da und in jedem Hotel waren zwei ganz junge Kollegen als Tagungsmanager. Und der Gegensatz auf so einer Tagung, der konnte eigentlich nicht größer sein. Auf der einen Seite saßen jetzt bei uns in Essen 7 wirklich alte Vertriebshaudegen, alle 50 plus. Und die haben, ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, außer Hängen und Erschießen haben die alles mitgemacht. Ja? Und auf der anderen Seite saßen 2 wirklich junge Kollegen und die steuerten die Technik. Und ja, wir kamen dann so rein, sahen die beiden und dann so, naja, macht ihr mal. Ne? Und dann irgendwann, Mittagessen, ne? Wie alt seid ihr 2 denn? 22. Habt ihr schon Examen gemacht? Ach, ihr seid Werkstudenten. Ja, also doch keine richtigen Kollegen, nur Werkstudenten. Ne? Ja, und dann war dieser lange Tagungstag. 11 Stunden. Und am Ende gab es noch eine Hausaufgabe für jede Gruppe. Und vorgetragen war die Hausaufgabe auch von einem Werkstudenten, also auch einem extrem jungen Kollegen, den wir nicht als Kollegen ansehen, weil ist ja nur ein Werkstudent, ne? Aus einem anderen Hotel. Und dann gingen wir zum Abendessen und da kriegten unsere beiden natürlich richtig die Hucke voll. Ne? Habt also noch alle. Wir machen doch jetzt keine Hausaufgaben. Was ist das eigentlich für ein Kindergarten hier geworden? Und irgendwann meinte dann die Kollegin, die junge Kollegin, wisst ihr was? Ich hab da was. Ihr braucht gar nichts zu machen. Und gefragt, was hast du denn? Ja, wisst ihr, ich manage das Instagram-Profil für unsere Firma. Und ich hatte letzte Woche einen Artikel, ich glaube, der passt. Wow. Da habe ich ja voll daneben gelegen mit meiner Einschätzung. Wir haben eine hochbudgetierte Marketingabteilung und trotzdem managt so eine 22-jährige Werkstudentin den kompletten Social-Media-Bereich von Deutschlands zweitgrößter Rechtsschutzversicherung. Und am nächsten Morgen stand die dann auch noch komplett selbstbewusst vor der Kamera und die begann mit dem Satz: Wir haben gestern Abend als Gruppe nochmal gebrainstormt und wir haben folgende Ergebnisse. Und dann brachte die das. Wisst ihr, von da an haben alle Kollegen die beiden Werkstudenten anders behandelt. Denn das war ja anders als gedacht. Ne, die haben ja keine Ahnung und die haben noch nie einen Key-Account gesehen, wurde dann, naja, die 2 haben es ja wirklich drauf. So kann man halt voll daneben liegen mit einem schnell gesprochenen Urteil. Anderes Beispiel. Weiß noch jemand, wer Martin Schulz ist? Ja, ich sehe schon so, der eine oder andere kneift die Augen zusammen, einige nicken. Ja, das war 2017 der große Hoffnungsträger der SPD. Der ist mit großer Mehrheit zum Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten gewählt worden. 100% Zustimmung. Gab es bei denen noch nie. Es gab Martin-Martin-Rufe und berichtet wurde nur noch in Superlativen. 2018, nach der Wahl und nach dem Koalitionsvertrag, war dann alles ganz anders. Martin Schulz lag am Boden. Und nach dem Postengerangel, das es damals gab, also zeichnet sich ja auch gerade wieder ab, aber damals war das eben so, dass das sehr negativ kam, weil er ja unbedingt Außenminister werden wollte und weil das nicht wurde, hat er sich so stark beschädigt, dass er auch den Parteivorsitz abgeben musste. Und die gleiche Basis, die ihn ein Jahr vorher noch als großen Hoffnungsträger gewählt hat und gefeiert hat, die wollte ihn jetzt ganz schnell beerdigen. Und dann wurde er auch noch mit Häme überschüttet. Ja, also es gab dann diesen Spruch von dem Mann mit den Haaren im Gesicht. Oder er wurde anders kritisiert, auch wegen dieses Postengeschachers. Vielleicht hatte auch der eine oder andere ein bisschen Mitleid mit ihm, aber eigentlich ist er ganz klassisch abserviert worden. Und abservieren ist so ziemlich das Gegenteil von Barmherzigkeit. Und damit sind wir bei der gerade vergangenen Wahl, wenn wir mal bei der Politik bleiben. Ich weiß nicht, wie stark ihr aktiv seid in sozialen Medien und so weiter und im Vorfeld der Bundestagswahl mal geschaut hat, was so über die beiden Kanzlerkandidaten geschrieben wurde, über die drei Kanzlerkandidaten. Und richtig stark eingesteckt haben Baerbock und Laschet. Eigentlich auch die beiden Wahlverlierer. Die Berichterstattung in den seriösen Medien, die habt ihr bestimmt noch irgendwo im Hinterkopf. Aber in den sozialen Medien, da ist das ganz anders abgegangen. Und je nachdem, in welchem Freundeskreis man sich bewegt, da gibt es halt ja, Fake News, wo Sätze gepostet wurden, die die beiden nie gesagt haben. Unterstellungen. Es werden abwechselnd falsche Grundeinstellungen unterstellt. Es gab Fotomontagen, gerade von Annalena Baerbock. Und die Fantasie, diese beiden Kanzlerkandidaten, diese beiden Kandidaten herabzusetzen, der war eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und von Barmherzigkeit war da auch überhaupt keine Spur. So ein bisschen aus dem Fokus geraten ist etwas, was die Wahl sehr stark mit beeinflusst hat, nämlich die Flut. Hier war ja wahrscheinlich nicht so viel. Oder hattet ihr hier auch was? Nicht so, ne? Ja, aber bei uns... Bitte?
Wir hatten hier Wasser in der Versammlung.
Ihr hattet hier Wasser in der Versammlung? Wow. Ziemlich stark getroffen war Sauerland, wo wir wohnen, Wuppertal und die Eifel. Naja, aber da hat es doch ganz viel Hilfe gegeben. Bei uns war diese Woche ein Artikel in der Zeitung, 130.000 Euro sind an die Stadt gespendet worden, auf Privatinitiativen hin. Da ist doch richtig viel Hilfe geflossen. Da waren wir doch barmherzig. Ja, das ist auch so. Die Hilfsbereitschaft, die ist da riesig. Und das war auch bei anderen Naturkatastrophen schon so, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen drumherum riesig ist. Aber es gibt auch andere Stimmen. Ich habe ja schon gesagt, ich arbeite in der Versicherungsbranche. Und in der Versicherungsbranche gab es in den ersten Tagen noch eine ganz andere Stimmung. Da ging es nämlich um die Frage, warum soll man jemandem staatliche Hilfe zukommen lassen, der sein Schicksal bewusst gewählt hat. Hintergrund ist folgendes. Nach der Oderflut 2002, da rückte die Elementarschadenversicherung so ein bisschen in den Fokus, auch im Vertrieb von Versicherungen. Und es gab im Versicherungsvertrieb eine Elementarschadenaktion nach der anderen. Also immer wieder durchselektieren der Hausrat- und Gebäudeversicherungen und alle Kunden ansprechen, macht das doch. Und oft ist eben diese Aktion ins Leere gelaufen und so den Satz, naja, im schlimmsten Fall kann der Staat mich ja nicht hängen lassen, den hören Versicherungskaufleute relativ häufig. Und das frustriert. Und der Frust führte jetzt dazu, dass es Stimmen gibt gegen staatliche Hilfen. Weil es ja immer eine Absicherungsmöglichkeit gab. Ja, und wer die abgelehnt hat, der soll doch jetzt bitte auch die Folgen tragen. So ein bisschen ins Hintertreffen geraten, also man hört das jetzt nicht mehr so, aber in der ersten Zeit war das noch sehr, sehr stark. Und das ist natürlich auch eine sehr ja, unbarmherzige Einstellung, dass man halt den Menschen nicht helfen will, die eben so eine Versicherung nicht haben. Gibt ja auch verschiedene Gründe, das nicht zu machen. Die verdoppelt ja auch mal eben die Prämie. Dem allen, was ich jetzt am Beispielen gesagt habe, da steht der Herr Jesus gegenüber mit der Jahreslosung in Lukas 6, Vers 36, da sagt er ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und wenn wir uns den ganzen Abschnitt einmal anschauen, ich lese den jetzt bewusst nicht, wir gehen den gleich so schrittweise durch, dann steht er in einem Bereich im Lukas-Evangelium, das bildet die Parallele zur Bergpredigt aus dem Matthäus-Evangelium. Und wir bekommen in diesem gesamten Abschnitt einen Einblick in die Reden, die der Herr Jesus gehalten hat. Wir wissen, seine Reden waren von Vollmacht geprägt. Und dass die Menschen gesagt haben, der redet anders als die Pharisäer und anders als die Schriftgelehrten, die damals auch sonst Vorträge gehalten haben. Und die Menschen damals, die waren bereit, weite Strecken auch ohne Proviant zurückzulegen, wie zum Beispiel die Volksmenge bei der Speisung der 5000. Sie wollten einfach diesen Jesus hören. Und was er ihnen sagt, das haben uns halt in einigen Abschnitten die Evangelien überliefert. Diese beiden überlieferten Reden, die Bergpredigt und jetzt auch halt dieser Abschnitt, die sprechen uns direkt an. Wer wäre heute bereit, solche Aussagen zu treffen, wie wir sie in Lukas 6 lesen? Kennt ihr jemanden? Hat jemand im Wahlkampf jemals davon gesprochen, die Feinde zu lieben? Ich bekomme das bei Ina immer mit, dass die Schüler im Deutschunterricht politische Reden interpretieren müssen. Und es gibt so einen Klassiker, den man interpretieren muss, das ist die Sportpalastrede von Josef Goebbels. Feindesliebe kommt da drin nicht vor. Da ist eher die Kernaussage, dass seine Soldaten in die Schlacht ziehen wie in einen Gottesdienst. Barmherzigkeit erwähnt er mit überhaupt keinem Wort. Sein Chef damals kannte das auch nicht. Der kannte er so zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl. Sprach der je von Barmherzigkeit? Ja, für die Rede in Lukas 6 hat Herr Jesus extra einen Ort ausgesucht. Er ist diesmal nicht auf einem Berg, wie in der Bergpredigt, und auch nicht auf einem See, wo er sich ja mal hat ein Stück rausrudern lassen, sondern laut Vers 17 ist er diesmal auf einem großen Platz oder andere Übersetzungen schreiben auch auf einem Feld. Und deswegen wird dieser ganze Abschnitt auch Feldrede genannt. Und die Themen, die der Herr Jesus hier anspricht, die ähneln der Bergpredigt doch sehr stark. Und diese Aussage der Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, die hat Lukas ganz bewusst in die Mitte dieser Feldrede gesetzt. In Vers 20 bis 26, da beginnt der Herr Jesus seine Rede mit Seligpreisungen und Wehrufen. Und dann folgen ab Vers 27 bis Vers 36 die Verse über die Feindesliebe, das Richten und das Nichtrichten ab Vers 37 bis 42. Und zum Schluss kommen noch Gleichnisse vom Baum und seinen Früchten und vom Hausbau. Das sind die Verse 43 bis 45 und 46 bis 49. Und die Jahreslosung, dieser Vers 36, der ist wie ein Scharnier zwischen den Worten über die Liebe des Feindes und dem Nichtrichten. Die Textüberschriften, die für uns den Bibeltext so ein bisschen gliedern, die sind dazu gedacht, dass wir es eben leichter lesen können. Aber sie gehören nicht zum eigentlich biblischen Text. Der Lukas hat die nicht da reingesetzt. Der hat das als durchgehenden Text geschrieben. Und wenn man so einen durchgehenden Text hat, wo überhaupt keine Überschriften und so drin sind, da braucht man Hinweise, wie denn die Gedankengänge gerade verlaufen. Und der Lukas hat das gemacht. Er hat seine Texte entsprechend strukturiert. Und die Aussage über die Barmherzigkeit, die ist so ein literarisches Ausrufezeichen. Denn diese Aussage über die Barmherzigkeit bündelt die Rede über die Feindesliebe. Und sie schließt diesen Gedanken der Feindesliebe ab und eröffnet dann den Gedanken des Nichtrichtens. Und einen Vers vorher, in Vers 35, ich lese den jetzt auch gleich, da leitete Herr Jesus diesen Gedanken ein. Und da steht, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also, wir haben drei Handlungsanweisen. Liebt eure Feinde, tut Gutes und leid ohne Hintergedanken. Und alle drei Handlungsanweisungen, die werden auch begründet. Die Begründung ist, weil Gott so ist. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das finde ich schon eine starke Aussage. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ob ich oder ob wir so eine Aussage unwidersprochen treffen würden, wenn wir jetzt die Bibelstelle nicht parat hätten. Ich erlebe das oft, dass unser menschliches Denkschema zum Verhalten Gottes viel simpler gestrickt ist. Wenn Menschen was Böses tun, dann wird Gott sie irgendwann dafür richten. Wäre auch biblisch begründbar. Oder, hatten jetzt einige im Status bei uns in der Gemeinde, der Herr Jesus wird einst dein Retter oder dein Richter sein. Aber seine Botschaft hier ist ganz anders. Er dreht die Gesellschaft um. Die Armen und die Besitzlosen, die Hungrigen, die werden beglückwünscht. Und ihnen wird Hoffnung zugesprochen. Und die Mächtigen und die Reichen, die werden in den Wehrufen genannt. Das ist komplett gegen die gesellschaftliche Realität. Oder habt ihr den Eindruck, dass irgendein lebender Reicher oder Mächtiger Sorge hat zu hungern? Oder sich Gedanken darüber macht, dass er trauern wird? Na, ich denke daran, denkt er nicht. Aber trotzdem sagt ja Jesus, das ist seine Zukunft. Und deswegen fordert der Herr Jesus seine Zuhörer damals auf zu handeln. Und jede dieser Handlungen, die ist entgegen dem natürlichen Verhalten. Ich denke, dass die Zuhörer damals zu biblischer Zeit nicht anders waren als wir. Jemand, der uns gegenüber feindlich ist, den lieben wir nicht. Bestenfalls ignorieren wir den, aber lieben? Nö. Nichts von dem, was der Herr Jesus in den nächsten Versen seiner Rede nennt, das entspricht unserem natürlichen Verhaltensschema. Und ich denke, genauso ging es den Menschen damals auch. Und mich stellen diese Aussagen vor große Herausforderungen. Ja, Vers 27. Euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Boah. Segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Und das habe ich sogar schon mal gemacht. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Ich habe mal einen Bericht gehört von einem Christen aus einem russischen Straflager, der das wirklich gemacht hat, obwohl er selber Boxer war. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet. Oh, was ist mit dem Bettler vor unserem Lidl? Was kaufen die sich wohl von dem Geld? Kriegen die nicht Grundsicherung? Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Also mit dem, der mich bittet, da komme ich klar. Aber Raub? Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das ist das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, als Handlungsanweisung formuliert. Aber warum sollten wir diese Dinge tun? Und die Verse ab Vers 32 stellen die Frage genau andersrum. Die sagen nämlich, was hast du davon, wenn du dich genauso verhältst wie alle anderen? Was bringt dir der Mainstream? Wir lieben den, der uns liebt. Was daran erweitert unseren Horizont? Wir tun Gutes denen, die uns Gutes tun. Dann sind uns diejenigen dankbar, die uns immer dankbar sind. Und dann geht der Jesus in den Bereich der Schuldverhältnisse ein. Leihen und Verleihen. Was bringt das, wenn wir nur dem etwas leihen, der uns den Besitz auch wiedergibt? Der umgekehrt auch bereit ist, uns etwas zu verleihen. Es gibt heute diesen Begriff Bubble. Ja? Wir bewegen uns alle in unserer Bubble, also in unserer Blase. Was bringt uns das? Was bringt dir das? Fragt der Herr Jesus. Bei allen drei Punkten sagt der Jesus, das tun auch die Sünder. Damit meint er jetzt nicht einfach Menschen, die nicht an Gott glauben. In der Zeit des Neuen Testaments, da waren Sünder ein feststehender Begriff für Menschen, die einen rituell unreinen Beruf hatten oder sogar mit den Feinden Israels kooperierten. Das waren zum Beispiel Wirte, das waren Zöllner, das waren Prostituierte, das waren Geldverleiher, also alles Berufe, wo es nicht zimperlich zuging. Und der Jesus sagt, die mögen sich alle gegenseitig. Die tun sich untereinander Gutes und die leihen auch untereinander. Wenn das so liest, dann klingt das zunächst mal so, als verurteilt der Jesus die Sünder. Aber ich glaube, er grenzt sich hier nicht von diesen Gruppen ab. Im Gegenteil, wir lesen ja in den ganzen Evangelien, dass er sie ausdrücklich in seinen Dienst einbezieht. Und zwar so stark, dass man ihm später vorwirft, dass er sich mit Sündern abgibt. Aber in dieser Rede hier, in Lukas 6, da spricht er gläubige Juden an. Und die hielten sich an Gottes Gebote. Und sofern Pharisäer darunter waren, da haben sie penibel genau diese Gebote eingehalten. Und diese Menschen, diese Zuhörer, die hatten den Begriff Sünder für alle diejenigen geprägt, die das nicht taten. Und der Jesus sagt denen jetzt, ihr verhaltet euch genauso wie diese Sünder. Macht doch mal was anders. Verhalte dich selbstlos. Liebt eure Feinde und tut Gutes und verleiht ohne Hintergedanken, weil Gott so ist. Und diese Punkte, die wir jetzt betrachtet haben, die sind alle nach außen gerichtet. Es ist eine unmittelbare Aufforderung, das eigene Verhalten zu verändern. Es geht darum, diese Dinge wirklich zu tun, in der Beziehung zu anderen Menschen. Dieser Gedanke wird dann abgeschlossen mit dem Vers der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also Barmherzigkeit umfasst diese genannten Punkte. Liebt eure Feinde, tut Gutes, leid ohne Hintergedanken. Gleichzeitig fängt jetzt aber auch ein neuer Gedankengang an. Und es geht jetzt um die innere Welt, um die innere Einstellung. Und auch da ist Barmherzigkeit gefragt. Denn so wie wir in der Feindesliebe barmherzig sein sollen, also nach außen gerichtet, da sollen wir auch im Nichtrichten barmherzig sein. Das ist nach innen gerichtet. Das ist unsere innere Ausrichtung, unsere innere Einstellung. Und auch hier gibt es wieder drei Beispiele. Richtet nicht, verurteilt nicht, lasst los. Andere Übersetzungen sagen, sprecht frei. So, es gibt noch einen vierten. Und gebt. Und die ersten drei Punkte, die richten sich eben nach innen. Und auffällig ist, dass alle vier genannten Punkte eine positive Verheißung haben. Wenn wir uns also so verhalten, werden andere sich auch uns gegenüber so verhalten. Und das ist auch eine Aussage, über die ich lange nachgedacht habe. Ist es wirklich so, dass uns niemand verurteilt, wenn wir ihn nicht innerlich verurteilen? Und ich bin drauf gekommen, dass die Lösung vielleicht der Vers 38 liefert, wo es heißt, gebt und es wird euch gegeben werden, tut Gutes. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wir Menschen sind kommunikative Wesen. Und Kommunikationswissenschaftler wissen, dass unsere Interaktion nicht nur aus Worten, sondern zum überwiegenden Teil aus unserer Körpersprache besteht. Also die Art, wie ich dich ansehe, die zeigt dir, ob ich das, was ich gesagt habe, ehrlich meine. Oder eben nicht. Unser Robert sollte ja eigentlich heute mitkommen. Der hätte jetzt eine tolle Geschichte erzählen können, denn der kam vor kurzem, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, wieder und sagte, ich weiß jetzt, wie jemand sich fühlt, der zum ersten Mal in eine Gemeinde kommt. Es war nämlich so, dass er auf Einladung eines Kommilitonen einen Hauskreisgottesdienst in Siegen besucht hat. Also es ist so ein Treffen mehrerer Hauskreise, die sich versammeln und dann so alle paar Monate mal locker treffen. Und zwar in Gemeinderäumen. Und ja, als er reinkam, da hat er festgesteckt, man wird da abgecheckt. Ne? Und er sagte, man sieht richtig, wie die anderen überlegen, gehört er dazu? Ist der gläubig? Also die mussten gar nicht sagen, das konnte man denen ansehen. Also das Richten, das innerliche Verurteilen und das Festhalten an liebgewordenen Vorurteilen, das ist etwas, was man uns ansehen kann. Das fließt in unsere nonverbale Kommunikation, also in unsere Körpersprache mit ein. Und natürlich werden sich die Menschen uns gegenüber anders verhalten, wenn die sehen, dass wir wirklich ehrlich und offen zu ihnen sind. Und diese Art der Barmherzigkeit, des Nichtrichtens, des Nichtverurteilens, das führt dazu, dass die Menschen uns hören. Und in den Gleichnissen, die dann jetzt folgen, da unterstreicht der Herr Jesus diese positiven Verheißungen. Ja, wenn ich den eigenen Balken im Auge nicht sehe, dann kann ich auch den Splitter im Auge des anderen nicht ziehen. Wenn ich selbst durch Richten und Verurteilen blind bin, wer wird mich anhören, wenn ich ihn zum Glauben leiten will? Welche Früchte kann ich bringen, wenn ich innerlich andere richte? Und die Jahreslosung, die fordert uns in unserem Verhalten und in unserem Denken heraus. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Also in Anbetracht dessen, was wir jetzt erkannt haben und gesehen haben, gelesen haben, da kann ich nur sagen, okay, ich versuch's. Und bin damit voll an der Bedeutung des Verses vorbeigeschossen. Der griechische Text nutzt für Gott den Indikativ, er ist, und für uns den Imperativ, die Befehlsform. Also wir sollen es wirklich werden. In diesem Wort, in dieser Jahreslosung, da ist für uns überhaupt kein Entscheidungsspielraum vorgesehen. Der Jesus sagt hier, Gott ist barmherzig. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Und diese Barmherzigkeit Gottes, die ist jetzt Grundlage für den Befehl an uns. Werdet barmherzig, ist die alternative Übersetzung. Ein letzter Gedanke. Können wir uns vorstellen, wie sich unsere Gemeinschaft als Geschwister in der Versammlung in der Saarbrücker Straße oder hier bei euch am Habner Hellweg entwickelt, wenn wir diesen Befehl unseres Herrn Jesus umsetzen? Was wäre, wenn wir es schafften, allen Menschen gegenüber nur zweimal mehr barmherzig zu sein als heute? Oder fünfmal mehr? Es gibt vielleicht so manchen Vorsatz, den wir seit Jahresanfang, seit die Jahreslosung ja gilt und seitdem ihr das erste Mal den Vortrag dazu gehört habt, aufgegeben haben. Ja, von ich will dreimal in der Woche Sport machen, über ich will weniger Süßes essen, ich will keinen Kaffee mehr, was auch immer. Ja, meistens hat das noch nicht mal bis Ostern Bestand. Wir verfolgen solche Ziele dann nicht mehr. Aber Barmherzigkeit als neuen Fokus für den Rest des Jahres und darüber hinaus. Das ist doch ein Ziel, das sich lohnt. Sei barmherzig, wie auch dein Vater barmherzig ist. Amen.